Amelie erwachte aus ihrem Mittagsschlaf, weil sie von regelmäßigen, dumpfen Stößen geweckt wurde, die von nebenan kamen. Sie wusste, was das zu bedeuten hatte, und schwang sich schnell aus dem Bett. Ohne anzuklopfen, betrat sie das Nachbarzimmer.
»Margherita, hör auf damit!«
Margheritas Singer wirkte abwesend. Immer wieder holte sie aus und schlug mit ihrem rechten Arm, die Hand zu einer Faust geballt, gegen die harte Wand. Die Haut zwischen ihren Knöcheln war aufgeplatzt. Blut lief ihr den Unterarm hinunter und tropfte auf den Boden.
»Rita, hör auf, bitte!«
Doch Margherita schien Amelie nicht wahrzunehmen. Mit leerem Blick starrte sie auf die Wand und holte immer wieder zu neuen Schlägen aus. Amelie blieb nichts anderes übrig, als sie am Arm zu packen.
»Riti, bitte!«
Margherita hielt inne, starrte Amelie an und blickte dann wortlos auf ihren Arm. Nachdem einige Sekunden verstrichen waren, sackte sie in sich zusammen, ließ sich auf den Boden fallen und begann zu schluchzen. Amelie kniete sich zu ihr hinunter, nahm sie in den Arm und fuhr mit der Handfläche beruhigend über ihr raspelkurzes, schwarzes Haar, was Margherita teilnahmslos geschehen ließ. »Es werden schreckliche Dinge geschehen, bald schon«, brachte Margherita zwischen ihren Schluchzern hervor. Amelie besah sich ihren Arm, der schrecklich geschunden war. Neben den frischen Platzwunden war der gesamte Unterarm durch Narben entstellt, die von Schnitten rührten, die Margherita sich selbst zugefügt hatte. Manche waren schon alt und verblasst, andere relativ neu.
»Ach, Riti, was soll denn passieren? Hier drin sind wir in Sicherheit, hier kann uns nichts geschehen.«
Amelie strich ihr übers Haar.
»Und daran, was ist, wenn wir entlassen werden, mag ich noch gar nicht denken. Aber warum sollte das in einer Katastrophe enden?«
Margherita blickte Amelie ins Gesicht.
»Menschen werden sterben, unschuldige Menschen.«
Obwohl sie von ihren Schluchzern noch immer geschüttelt wurde, waren ihre Augen trocken und klar. Sie hatte keine einzige Träne vergossen.
»Amelie, du hast keine Ahnung von der Welt da draußen«, sagte sie bitter. »Du weißt ja nicht einmal mehr, was man dir angetan hat. Aber es muss so schlimm gewesen sein, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Und wer sagt dir, dass es hier drin wirklich so ungefährlich ist, wie du denkst?«
Amelie zog die Stirn in Falten.
»Was meinst du damit? Was beunruhigt dich so sehr?«
Rita wandte den Blick ab und blickte Richtung Tür. Scheu, so als hätte sie Angst, dass jeden Moment jemand hereinplatzen könnte.
»Es ist nur, ich habe Träume. Von Menschen, die wir beide hier kennengelernt haben. Sie werden sterben, auf grausame Art und Weise. Und jemand wird dafür verantwortlich sein. Eine böse Person.«
Amelie schüttelte den Kopf.
»Margherita, die Menschen hier drin richten ihre Aggressionen höchstens gegen sich selbst, das weißt du. Aus welchem Grund sollte einer von uns jemand anderem etwas antun?«
Doch Margherita war mit ihren Gedanken woanders. Immer, wenn sie anfing, sich selbst weh zu tun, versuchte sie, damit Szenen aus ihrer Kindheit zu verscheuchen, die sich in ihr Gedächtnis gebrannt hatten und die sich in regelmäßigen Abständen mit einem ungeheuren Schmerz bahnbrachen. Die Szenen, die sie vor Jahren selbst erlebt hatte, waren dann so real, als wären sie gegenwärtig. Dissoziation nennen die Ärzte das. Menschen, die an Borderline leiden, verlieren immer wieder den Bezug zur Realität, weil sie bereits erlebte Geschehnisse noch einmal durchleben, in all ihrer Intensität. Sie können dabei sogar den Schmerz fühlen, den sie früher schon einmal gefühlt haben. Die Gegenwart gerät dabei kurzfristig in Vergessenheit, die reale Umgebung wird nicht mehr wahrgenommen. Rita begann plötzlich, ihre Hände zu schütteln und ihre Fingerspitzen anzupusten, so, als hätte sie sich die Kuppen schmerzhaft verbrannt. Sie war 8 Jahre alt und saß auf einem Stuhl. Ihre Füße waren an die Tischbeine gefesselt, ihr Oberkörper an die Rückenlehne.
»Leg sie auf den Tisch«,
wurde ihr harsch von einer männlichen Stimme befohlen. Rita legte ihre Hände gehorsam auf den Esstisch, die Handflächen nach oben gedreht. Der Mann fixierte ihre Handgelenke sofort mit einem breiten Stück Paketklebeband am Tisch. Rita fühlte, wie sich das Blut in den Händen staute. Der Mann ging ins Badezimmer und kam mit einer Rasierklinge in der einen Hand zurück. »Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht an den Nägel kauen, hm?« Er blickte verächtlich von oben herab auf das Kind. Als keine Antwort kam, packte er Margarita an den Haaren und riss ihren Kopf zurück. »Wie oft?« brüllte er. Margarita war starr vor Schreck. »Sehr oft«, murmelte sie leise. »Sehr oft, ja.« »Und, was hat es genützt?« gellte der Mann weiter und drehte die Rasierklinge in der Hand. »Nichts hat es genützt, weil du ein ungehorsames Mädchen bist. Ungehorsam und undankbar. Dabei will ich nur dein Bestes.« Margarita fing an zu zittern, als sie die Rasierklinge direkt vor Augen hatte. »Weil meine Worte nicht ausreichen, muss ich leider etwas tun, das dich künftig davon abhalten wird, an deinen Nägeln zu kauen. Ich tue es nicht gern, glaube mir. Aber du willst doch ein hübsches Mädchen sein, oder? Hübsche Mädchen haben keine abgekauten Fingernägel.« Der Mann setzte die Rasierklinge an der Kuppe von Margaritas rechten Zeigefinger an und zog sie mit einem scharfen Schnitt durch ihr Fleisch. Das Mädchen schrie auf vor Schmerz und wollte die Hand wegziehen. Doch die Gelenke waren auf dem Tisch wie festbetoniert. »Willst du wohl stillhalten? Bist du schon wieder ungehorsam?« fragte der Mann verärgert. »Je mehr du dich windest, desto länger wird es dauern. Und wehe, du weinst. Das zieht bei mir nicht.« Er wischte die blutige Rasierklinge an einem Taschentuch ab und nahm sich die nächste Fingerkuppe vor, dann die nächste, dann die Fingerkuppen der anderen Hand. Das Kind wimmerte nur noch leise, ihr wurde schwarz vor Augen und sie glaubte, das Bewusstsein zu verlieren. Ach, wenn sie doch nur ohnmächtig werden könnte. Dann würde sie diese furchtbaren Schmerzen nicht spüren müssen. Doch der Gefallen wurde ihr nicht getan. Als der Mann tiefe Schnitte durch alle Fingerkuppen der Hände des Mädchens gezogen hatte, holte er ein Tuch, um das Blut vom Esstisch abzuwischen. »Irgendwann wirst du mir dankbar sein, mein Kind. Ich will dich doch nur auf den richtigen Weg bringen. Du sollst doch mein braves Mädchen sein.« Er ging in die Küche, kehrte mit einer Dose Chili-Pulver zurück und begann leise, ein Wiegenlied zu summen. Er klopfte mit dem Zeigefinger auf die geöffnete Dose und begann, Chili-Pulver auf die offenen Schnitte zu streuen. Margarita entfuhr ein langer, gellender Schrei, und sie glaubte, vor Schmerz gleich wahnsinnig zu werden. Sie konnte es nicht verhindern, dass ihr die Tränen in Strömen die Wangen hinabliefen. Da endlich, als er sein perfides Werk an einer Hand fast vollendet hatte, schwanden ihr die Sinne, und sie glaubte zu fallen, in ein tiefes Nichts, in dem sie keinen Schmerz mehr spürte.